Ihr Lieben, wie war das vergangene Woche bei euch? Wie ist die Woche gelaufen? Christian hat es berichtet, hurra, Operation gut überstanden, es ist alles gut gelaufen. Hätte ja auch ganz anders sein können, ne? Hat er ja schon erfahren. Wie war es bei euch? War sie gut, die Woche? War sie ruhig? War sie stressig? Oder vielleicht sogar chaotisch? Wie viele Federn habt ihr lassen müssen? Das, wenn man Federn lässt, schlägt immer für mich mit Verlust, mit Standpunktänderung, mit Kompromiss zu Buche. Federn lassen. Zum Beispiel, ich war ja in der Autobranche tätig, ne, bei einer großen Autorechnung. Oh, der Kunde hat hinterher gesagt, da musste ich ganz schön federn lassen. Ne. Oder beim Streit mit den Nachbarn. Ich habe ihn zum Glück nicht, aber ich kenne sowas. In unserem Dorf gibt es auch sowas. Aber das ist so eine Sache, wenn man, das ist ein Geschenk, wenn man gut auskommt. Es gibt aber auch Streit. Und da muss man federn lassen, um zusammenzufinden, also einen Schritt zurücktreten. Meine Frau und ich, wir waren diese Woche bei jemandem im Dorf und haben ihn zu seinem ersten Rententag gratuliert. Ist ja schön, ne? Wenn dann endlich das Arbeitsleben liegen gelassen werden kann und keiner bestimmt mehr, wann ich früh aufzustehen habe, ich bin Rentner. Der hat in der Kiesgrube gearbeitet, Zweischichtsystem, volle Kanne, immer Kies gefahren. Stuttgart 21 wird damit beliefert. Ja, und jetzt haben wir natürlich so geplaudert und hin und her. Und dann kam die Frau auch da drauf. Also Daniel, stell dir vor, die arbeitet in einem Pflegeberuf. Stell dir vor, ich als Älteste in unserer Gruppe muss 4 Wochenenden hintereinander arbeiten. Und die Jüngsten oder die Jüngeren, die haben alle 2-mal frei. Und ich sage, da stimmt doch was mit der Einteilung nicht. Oder wissen die nicht, wie alt du bist oder was? Das musst du mal sagen. Das gibt wieder Krach. Federn lassen. Als ich so auf meiner Gartenbank im Garten saß, habe ich so über diese Redewendung nachgedacht, federn lassen. Und ich zeige euch mal ein Bild, oder Andreas, tu das mal hier an die Wand werfen. Ich habe dabei natürlich unsere Weihnachtsgänse beobachtet. Ne? Wir haben 12 Stück, das ist immer mit Verlust zu rechnen, also dass da wenigstens 10 da sind. Wir sind eine große Familie und ja, die freuen sich ihres Lebens. Ihr müsst euch mal vorstellen, Anfang Juli waren die noch gelb, hatten noch Flausch und jetzt sehen die so aus, wie solche Riesentransportmaschinen. Ne? Zum Glück stimmt Gewicht und Fluch, Flügel nicht so. Also wenn die früh rausmachen, schlagen die mit den Flügeln, hurra, jetzt geht's los. Und hinher, dann heben die vielleicht 2-3 Zentimeter vom Boden ab, wupp, landen sie wieder zu schwer. Da habe ich so geguckt, Mensch, federn lassen. Guck doch, hier liegt ein Haufen rum. Ich hab mal welche mitgebracht, dass ihr sie auch seht, dass wir welche haben. Ne? Federn lassen. Wer von uns lässt nicht federn? Wie kommt das überhaupt? Wenn wir so einen kleinen Exkurs machen, mal ganz schnell in die Biologie. Ursprung in die Tierwelt, also hier bei den Vögeln ist das der Fall. Bei Flucht oder Streit riskieren sie einen Teil ihres Federkleids. Die streiten sich auch manchmal. Aber im Grunde genommen ist das bei denen ganz normal. So nach 6 bis 9 Wochen verlieren die ihr Federkleid so langsam, peu à peu. Da werden diese Federn nicht mehr mit Blut versorgt, mit Nährstoffen versorgt, also weg damit. Ne? Neues her. Bei denen ist das automatisch. Bei uns ist das immer, wenn wir was Neues wollen, nicht so automatisch. Ne? Ja, Und dann kommt das nochmal so ab dann, so in der 10. bis 14. Woche vor, dass die nochmal praktisch ihr Väterkleid ändern. Es geht auf den Winter zu und so. Und in dieser Zeit sollte man sie auch nicht schlachten. Da sind dann solche Spelzen drin und hin und her. Also gibt es da bestimmte Zeiten, wo man das abwartet. Die verlieren ihre Federn. Das kostet für die viel Energie, so das umzuändern. Und dadurch brauchen sie auch Ruhe, auch wenn sie ganz schön Krach machen manchmal. Ne? Wenn ein Fremder da ist, das merken die sofort, brauchen trotzdem Ruhe, ausgiebige, stressarme Gefiederpflege. Also die wissen ganz genau, jetzt ist frisches Wasser da. Ihr seht ja die Bassins hier, das sind nicht bei uns Spielbassins, sondern Wasserbassins, wo die dann baden gehen. Die merken sofort, wenn frisches Wasser da ist, dann sind die da, brauchen frisches Wasser. Ungefähr kriegen die bei uns so 200 Liter am Tag. Ja, und einen guten Auslauf, seht ihr ja auch. Also alles bestens vorbereitet, damit sie ein gutes Lebensgefühl haben und wachsen. Ja, und alle Veganer hören mal jetzt weg, mir tropft da der Zahn. Ne? Was ich noch so bemerkt habe, ist, sie kommunizieren sehr gerne miteinander. Also die gageln da untereinander. Ich kenne ja die Gänsesprache nicht, aber auf alle Fälle sind die alle so hörig und halten immer in der Gruppe zusammen. Also das sind total soziale Gruppentiere. Da hat sich eine mal verlaufen gehabt. Ich hatte die weiter hintergejagt, damit sie endlich mal frisches Gras mitkriegen. Die sind immer auf denselben Flecken. Das passt mir nicht. Ich will hier den ganzen Garten abgeerntet haben vom Gras. Und da hat sich eine natürlich einen anderen Weg gesucht. Und die anderen standen dann alle am Zaun und haben geschrien, komm doch rüber oder was weiß ich oder so, ich kann es ja nicht. Aber jedenfalls ein Theater und die versuchte nur und rannte hin und her, es ging nicht, bis ich sie dann rübergehoben habe. Aber die merken genau, ey, bei uns fehlt einer und hier drüben und da soll doch her. Und umgedreht ist es auch, wenn einer krank geworden ist oder irgendwas hat. Wir hatten mal eine, die hat den Fuß gebrochen. Ich kriege die nicht wieder in die Gruppe rein. Absolut nicht. Ich kann machen, was ich will. Die frisst alleine nicht. Die braucht ihre Gruppe. So eine dumme Gans, ne? Und auf der anderen Seite, die will immer dorthin zu ihrer Gruppe und die anderen sagen, nee, ey, du gehörst jetzt nicht mehr dazu. Du kannst nicht richtig laufen oder du hast hier was und hin und her. Du passt zu uns nicht mehr. Die wird gehackt, die wird beiseite geschoben, ja, dann gibt es eine Entscheidung. Ne? Mein Enkel hat gesagt, da war aber nicht viel dran. Naja, gut. So ist das mit den Gänsen und da kommt das her. Feinde haben sie auch, Fuchs und Marder. Also ich muss dann auch mal sehen, dass ich einen Stall habe, wo diese Feinde da nicht hinkommen. Aber so ist dieses. Jetzt will ich nicht über Gänse und Federn reden. Das will mir gar nicht einfallen. Also kommen wir aus den Federn jetzt mal. Machen nicht viel Federlesens. Schmücken uns auch nicht mit fremden Federn, sondern greifen zur Feder und bringen in den Gottesdienst das, was wichtig ist. Habe ich dazu gesagt. Ich lese euch die Bibelstelle vor, um die es heute geht. Sie steht im Jesaja 63. Jesaja 63, der Vers 15 bis 64, 4. Ich habe die gute Nachricht mitgebracht und lese das daraus vor. Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst. Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nicht davon, dass du uns liebst. Herr, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns. Auch Jakob kennt uns nicht. Sie, unsere Stammväter, können uns nicht helfen. Aber du, Herr, bist unser wahrer Vater. Seit Urzeiten bist du unser Befreier. Warum hast du zugelassen, dass wir von deinem Weg abwichen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir nicht mehr gehorchten? Wende dich uns wieder zu. Wir sind doch deine Diener. Wir sind doch das Volk, das dir gehört. Es war nur für eine kurze Zeit, dass wir das Land besitzen durften. Nun ist dein Heiligtum von den Feinden entweiht. Es ist, als wärst du nie unser Herrscher gewesen und als wären wir nicht das Volk, das dir gehört und seinen Namen trägt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm plötzlich und mit großer Macht, wie die Flammen trockenen Reisigs ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringt. Deine Feinde sollen erfahren, dass du der Herr bist. Die Völker sollen vor Angst vergehen. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Du bist gut zu denen, die gern das Rechte tun, die an deine Gebote denken und danach handeln. Kennen wir das aus unserem Leben? Können wir das nachvollziehen, was ich jetzt gerade vorgelesen habe? Hier ist einer, der ist so richtig fast am Verzweifeln. Der hat unheimlich viel Federn gelassen. Und ich möchte nicht wissen, was der alles erlebt hat. Es waren 550 Jahre vor Christus, also bevor Jesus geboren wurde. Die Israeliten waren in Gefangenschaft geraten. Die Babylonier hatten das ganze Land überzogen, hatten alles geplündert, alles kaputt gemacht. Selbst ihr Heiligtum, der Tempel, stand nicht mehr. Nichts war, wie es war. So ein bisschen, ich meine, ich habe solche Sachen nicht erlebt. Ich habe sie nur von meinen Eltern her erzählt bekommen, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg war oder während des Zweiten. War ja furchtbar. Und auch Afghanistan fällt mir da immer dazu ein, wenn ich so eine Begebenheit lese. Da kommen Kraftlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung zum Ausdruck. Und wir merken das hier ganz deutlich bei dem Beter. Mensch, Herr, greif doch ein. Und wir haben manchmal sehr große Wünsche und Pläne, was Gott alles machen soll. Und so wird das auch hier in diesem Bibeltext gesagt. Kann man überhaupt mit Gott so reden? Ja, man kann so reden. Ihr seht es ja, steht in der Bibel, Gott hält das aus. Und dann ist mir was aufgefallen. Der Beter hier wendet sich an Gott im Vers 16. Du aber, Herr, bist unser Vater und unser Erlöser. Er hatte es nicht vergessen, wie Gott war. Bei allem, was passiert ist. Und sie hatten ja eigentlich es selber verursacht. Sie hatten sich ja so von Gott entfernt. Dadurch konnten die Babylonier ja dieses ganze Gebiet zerstören. Aber hier, dieser Beter richtet sein Gebet an Gott und hat es nicht vergessen. Mensch, Gott, du bist doch eigentlich wunderbar. Du, Herr, bist unser Vater und Erlöser. Ist das nicht eine wunderbare Erfahrung, die ich machen kann mit Gott? Du bist für mich der rettende Anker. Du bist der, der mich aus diesen Zwängen, aus diesen Wirrwarr, aus diesem Druck herausholen kann, befreien kann, mich neu auf einen Weg stellt, den du möchtest. Du bist es. Gott zeigt mir jeden Tag neu, dass er mich lieb hat. Ich brauche nur den Blick dafür. Manche wollen das gar nicht sehen. Ne? Jeder ist seines Glückes Schmied, gibt es ja so einen Ausdruck oder so eine Redewendung. Aber so glücklich sehen die Leute dabei gar nicht aus. Gott hat mich lieb und er zeigt es mir jeden Tag. Er lässt mich nicht im Stich, sondern er begegnet mir mit seinem Erbarmen. Gott hilft mir mit ungeahnten Möglichkeiten, die ich gar nicht sehe, die ich nicht kenne und die ich auch nicht kalkulieren kann. Aber ich kann mich zu ihm wenden. Er hat solche Möglichkeiten. Da gibt es bei ihm keine verzweifelte Situation. Da ist volle Hoffnung vorhanden und auch Sicherheit für mich gegeben. Wunderbar. Rufe ich ihn an, dann locke ich ihn sozusagen, mir zu helfen. Ich denke, ihr kennt alle diese Notrufen im Psalm. Na, rufe mich an in der Not, so will ich dir helfen und du sollst mich preisen. Ne? Du hältst das jetzt was ganz schnell weg. Ja, Gott hört und erhört mein Gebet. Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es so ist, wie ich mir das vorstelle. So ist Gott nicht. Er bestimmt, wie er mein Gebet, was ich an ihn richte, erhört. Und das ist manchmal ganz anders, wie ich denke. Aber eins ist Fakt, immer zu meinem Besten. Ich kann, wenn ich hinterher mal darüber überlege, kann ich immer nur sagen, danke Herr, dass du das so gemacht hast und nicht anders. Na? Gestern war mir zur Schulanfangsfeier. Na gut, ich bin nicht in die Schule gekommen, ich bin der Opa. Na, meine Enkelin ist in die Schule gekommen, also von unserem Tobias, die Groß, das Mädchen, der hat zwei Kinder, die ist nur in die Schule gekommen. Und wunderschön im Erzgebirge, da ging es gleich mit Gottesdienst los. Ein wunderschöner Gottesdienst, den die da gemacht haben. Und so, und wir haben dann hinterher so erzählt, ja, was wird die alles jetzt so vor sich haben? Der ganze Lebensabschnitt ist neu. Auf einmal gibt es da Programmpunkte, die ich absolvieren muss. Und ich muss bestimmt auch federn lassen dabei. Ne? Aber auch in dem Gottesdienst wurde das wichtig. Hör mal zu, egal was euch passiert. Die hatten diese Geschichte, wo Jesus im Boot mit ist auf dem See Genezareth und schläft. Und die Jünger hatten Angst, dass er umkam und unterging. Und da hatten sie den Kindern das so mitgeteilt. Hört mal zu, egal was jetzt euch passiert in der Schule, ob euch das passt oder nicht, ob es da Krach gibt oder ob es schön ist oder so, Jesus ist bei euch. Auf ihn könnt ihr euch verlassen. Wunderbar. Und so ist es auch hier bei diesem Gebet im Jesaja. Er hört mein Gebet und er hört es nach seinem Willen. Darum, bei all dem Trubel meines Lebens, mit dem ich nicht mehr so weiter weiß und vielleicht auch gar nicht kann, kann ich jederzeit zu Gott kommen. Du, Herr, bist unser Vater. Danke. Wenn ich das sprechen kann, wenn ich dazu komme, dann sind eigentlich diese Lebensverhältnisse geklärt. Er weiß besser Bescheid wie ich und ich brauche mich eigentlich nur als sein Kind an ihn zu hängen, mit ihm in Kontakt zu bleiben. Gott ist mein Vater, ich bin sein Kind. Uneingeschränkt wird dieses ernst genommen, dieser Zustand. Ich lebe in der Abhängigkeit von ihm. Wenn das nicht so ist, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn vieles schief geht, muss ich euch ehrlich sagen. Und da auch unheimlich Federn gelassen wird. Das ist so. Ich habe nach Gott nicht gefragt. Und auch wenn ich so die Nachrichten manchmal angucke und so, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, wie weit entfernt man von Gott ist dabei. Beispiele gibt es eigentlich genügend, wo das so ist. Ich habe so ein Beispiel bei mir nebenan. Mein Nachbar Marco ist das. Bei weitem jünger, da ist erst 50 geworden. Der liebe Marco hatte plötzlich, nachdem er beim Hausbau war und hin und her und hoch und runter, Knoten im Gehirn gekriegt, was ganz selten ist. Und das wurde so schlimm, dass er dann in die Uniklinik nach Leipzig kam. Und als wir ihn besuchten, da konnte der gar nicht mehr hören. Die Knoten hatten diesen Teil schon abgeschnitten. Mir ist da bewusst geworden, wie über die Sprache, wie viele Worte man da drüber wegkommuniziert. Denn ich musste jetzt alles aufschreiben, was der wissen wollte und was ich ihm sagen wollte und so. Das waren Seiten, Seiten, Seiten. Es gab zwei Ärzte in Deutschland, die sich diese Operation zutrauten. Und einer hat es gemacht. Und er ist genesen. Na gut, dass Nachwirkungen da sind bei solchen Operationen, ist vollkommen klar. Aber er steht auf beiden Beinen, er kann im Garten buddeln hin und her. Aber was mir dabei nicht gefällt und was ich ihm immer wieder auch gesagt habe, Marco, hast du nicht Gottes Güte erlebt? Hast du nicht seine Hand erlebt, die dich gehalten hat, bei allem Dilemma, was da war? Marco, hör doch drauf. So, bis jetzt hört er nicht drauf. Aber das ist nur ein Beispiel. Ihr habt sicher auch welche. Trotzdem, es tut weh. Gott hilft mir. Es ist schade, wenn ich das einfach so zur Seite schiebe. Darum, wenn ich hier in diesem Text weiter lese, im Kapitel 64, Vers 3 und 4, da steht dann, Gott tut gewaltige Dinge an mir, wenn ich auf ihn meine Hoffnung setze. Ist das nicht super? Das hat der damals schon vor 550 Jahren vor Christus erfahren. Gott tut gewaltige Dinge, wenn ich auf ihn meine Hoffnung setze. Also das heißt, ich brauche keine Existenzangst zu haben. Er sorgt für mich, auch für meine Karriere, wie es weitergeht. Ich habe in ihm mein Auskommen. Das wird mir auch hier immer wieder mal klar, wenn ich in Rumänien bin und dieses Team angucke. Wie die sich darauf verlassen, ist für mich eine Predigt. Ich weiß ja nicht, Emmanuel, du wirst eingesegnet nächsten Sonntag. Du beginnst deinen Dienst hier. Verlass dich drauf. Ich weiß, dass du das kannst. Und hab keine Angst, die paar Federn, die dann haben wir fallen. Ne? Aber so ist es. Jeder hat so einen anderen Start oder so ein anderes Umfeld dann. Ich kann mich aber auf Gott verlassen. Du bist gut, steht hier drin, zu denen, die gerne das Rechte tun. Das Rechte, bei uns ein dehnbarer Begriff, hier in der Bibel geht es darum, wenn vom Rechten geredet wird, was vor Gott richtig ist und Bestand hat. Was anderes gibt es da nicht. Also du tust gut denen, die gerne das Rechte tun, die an deine Gebote denken und danach handeln. Hier geht es nicht darum, was der Staat will, was Parteien mir ins Ohr flüstern und blasen oder irgendwelche Menschenmeinungen da sind. Nein, einzig und allein liegt der Segen Gottes darauf, wenn ich in seiner Abhängigkeit von ihm lebe und meine Kraft aus seinem Wort schöpfe. Darum geht's. Ja, und da gibt es viele Möglichkeiten. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Die stille Zeit, der Hauskreis, die Gottesdienste, die Bibelstunden. Wir haben so ein schönes Programm auf dem Handy vom GVSA. Ein Jahr durch die Bibel. Ist mir immer wieder eine Freude, da zuzuhören. Und ich kann mir das anmachen, wann ich das möchte, wo ich Zeit habe. Wunderbar. Und ich habe auch hier sogar eine Karte mitgebracht, die lege ich nachher hin, kann einer mitnehmen, wenn einer ein Handy hat und kann QR-Codes, also solche Codes auslesen, da steht jeden Tag ein anderer Segen zur Debatte. Hier steht auch drauf, ich brauche Segen. Jeden Tag ein anderer Segen. Wunderschön. Marburger Medien hat das rausgebracht. Naja, also es gibt da vielfältige Möglichkeiten, dass ich praktisch in seiner Abhängigkeit lebe und von ihm, aus seinem Wort, die Kraft schöpfe. Dazu lade ich euch alle ein. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Vater im Himmel, jeder von uns ist sehr wertvoll bei dir. Darum kann ich immer mit allen Problemen, Sorgen und Nöten zu dir kommen. Du hörst mir zu. Du vergibst mir. Du hilfst mir. Vergib mir bitte auch, wo ich bei meinen Entscheidungen dich nicht gefragt habe. Dein Wort sei mir die Kraftquelle, die ich brauche. Ja, Herr, segne uns dort, wo du uns hingestellt hast, in unserer Familie, in unserem Arbeitsumfeld, in unserem Ort. Amen.